Wir sind heute Morgen wieder in Lukas Evangelium Kapitel 2 und ich lese die Verse 21 bis 38. Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Und ein Schlachtopfer zu geben, nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen werde, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus herbeibrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Und diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt von ihrer Jungfrauenschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Amen. Lasst uns noch einmal beten. Gott, unser Vater, du hast Worte des ewigen Lebens, wie wir es gerade gesungen haben. Und was wir heute Morgen am dringendsten brauchen, ist es, dass wir deinen Sohn Jesus in deinem Wort sehen. Und darum bitten wir dich ganz einfach, zeig uns Christus in deinem Wort und nutze dafür meine Worte in Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch hinsetzen. Sicher die meisten von uns haben schon mal von der Idee einer Bucketlist. Ich habe gelesen, das heißt im Deutschen auch Löffelliste, aber ich habe den Begriff noch nie gehört. Eine Bucketlist gehört. Dinge also, die wir vor unserem Lebensende noch erreichen wollen oder tun wollen. Vielleicht führt der eine oder andere so eine Liste tatsächlich von euch. Das trifft nicht auf mich zu, aber es ist dennoch ein interessanter Gedanke, sich mal diese Frage zu stellen: Was will ich noch erreichen, um mein Leben voll auszukaufen? Und diese Frage soll uns heute in unserem Blick auf diesen Text aus Lukas 2 etwas anleiten. Dieser Text hat Reichtümer in sich, die wir heute nicht alle ausgraben können. Aber lasst uns diesen Text doch mal anschauen unter 2 Kernpunkten, die ich euch aufgeschrieben habe. 2 Kernpunkte, was ein lohnenswertes Leben ausmacht und wie ein lohnenswertes Leben aussieht. Wir verbringen die allermeiste Zeit in dem ersten Punkt, was ein lohnenswertes Leben ausmacht. Für die, die da waren in unserem Heiligabend-Gottesdienst, haben wir ganz passend für den Anlass die Weihnachtsgeschichte nach Lukas angeschaut, bis zum Besuch der Hirten beim kleinen Jesuskind. Und an dieser Stelle machen wir hier weiter. Maria und Josef, wie wir lesen, lassen Jesus zuerst beschneiden, nach dem jüdischen Brauch, nach dem alttestamentlichen Brauch in Vers 21, und untergehen dann diese übliche kultische Reinigung. Was verbirgt sich hinter dieser Reinigung? Nach 3. Mose 12 waren die Mütter von Neugeborenen für 33 Tage, also nach der Zeit der Beschneidung, 8 Tage und dann 33 Tage darauf folgend kultisch unrein. Und nach dieser Zeit gab es einen Ritus der Reinigung, den wir dann in Vers 24 beschrieben sehen. Und durch das Schlachtopfer, das für diese Reinigung dargebracht wurde, hier in dem Fall, es gab unterschiedliche Möglichkeiten, je nach Wohlstand, je nachdem, was man sich leisten konnte, aber in diesem Fall ein paar Turteltauben bzw. zwei jungen Tauben. Nach dieser Zeit der Reinigung war dann der Aufenthalt im Heiligtum, wir erinnern uns im dritten Buch Mose, geht es darum, wie kann Gottes Volk, das unrein ist, Gemeinschaft haben mit dem reinen, heiligen Gott. Und das wird uns immer wieder durch diese kultischen Reinigungszeremonien gezeigt. Und der Punkt ist, wenn man gereinigt ist, kann man Gemeinschaft haben mit dem Heiligtum, Gemeinschaft mit Gott. Das war danach wieder möglich. Aber es gibt auch einen zweiten Grund, warum dieses Paar diese Jerusalem-Reise auf sich nimmt. Und das ist, dass sie dieses Kind Jesus dem Herrn darstellen. Eigentlich war dieses, dem Herrn das Kind darzustellen, nicht Teil der Reinigungszeremonie aus 3. Mose 12. Aber diese Darstellung diente dem Erweis, dass das Kind als Erstgeborener dem Herrn geheiligt wird, beziehungsweise ihm geweiht wird. Im Alten Testament lesen wir, dass eigentlich das ganze Volk Israel der erstgeborene Sohn Gottes ist, im übertragenen Sinn. Israel ist Gottes Sohn, der Erstgeborene Gottes. Und der Erstgeborene gehört dem Herrn. Zugehörigkeit zum Herrn ist assoziiert mit erstgeborenem Status. Und diese Szene unterstreicht, wenn also Maria und Josef dieses kleine Kind dem Herrn darstellen, es beweist ihren biblischen Glauben, ihre Gottesfurcht. Sie bringen ihren Sohn dem Herrn dar. Aber diese Szene, in der sie sich aufgemacht haben zu Jerusalem, zum Tempel, dient noch mehr. Nämlich ist diese Szene der Kontext der Begegnung mit diesem Mann Simeon. Und darauf wollen wir uns konzentrieren. Dieser Mann Simeon, Vers 25 lesen wir, und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und wir lernen nur an dieser Stelle etwas über Simeon, nirgendwo anders, nur bei Lukas. Und natürlich wissen wir sehr vieles nicht über Simeon. Wir lernen nur einige wenige Dinge, aber die wenigen Dinge, die uns Lukas über ihn berichtet, ich will, dass diese Dinge uns heute Morgen zu einer Frage hinführen. Ich glaube, eine Frage, die für uns alle lebenswichtig ist, die für jeden Einzelnen, egal wie alt wir sind, egal wer wir sind, für jeden Einzelnen von uns ist diese Frage wichtig. Was macht mein Leben wirklich lohnenswert? Ihr habt gesehen, ich habe die Predigt genannt, ein Leben, das sich lohnt. Was macht mein Leben lohnenswert? Was lässt mich am Ende meines Lebens sagen, es hat sich wirklich gelohnt? Ich habe auf mein Leben zurückgeschaut, ich kann sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Ich habe mein Leben nicht vergeudet. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die sich lohnen. Ich hoffe, jene unter uns, die jung sind, können sagen, ich will mal eine Familie. Ich will einen Mann oder eine Frau. Ich will Kinder haben. Lohnt es sich, eine Familie zu haben? Absolut, absolut. Und dann sind nicht nur Familienbeziehungen, sondern auch andere Beziehungen im Leben. Freundschaften, überhaupt Beziehungen mit anderen Menschen. Und dann ist unsere Arbeit da. Unsere Arbeit lohnt sich. Unsere Arbeit ist ein Segen für andere. Wir können andere lieben durch unsere Arbeit. Wir können Gottes Gaben gebrauchen, die er uns gegeben hat. Es ist eine sinnvolle Zeitnutzung zu arbeiten. Nicht nur Arbeit, sondern auch Bildung lohnt sich. Ich erinnere mich noch, als ich am Kranken- und eigentlich Sterbebett meiner sterbenskranken Tante stand, und es war einige Monate vor ihrem Tod, und es war klar, dass sie nicht mehr sehr lange leben wird, und ich erinnere mich noch, wie sie mit ihrem freundlichen Gesicht mich angeschaut hat und gesagt hat, ich bin am Ende meines Lebens angelangt und ich will immer noch neue Dinge lernen. Sie hat nie aufgehört, dass sie lernen wollte. Bildung, lernen, über Gottes Schöpfung zu lernen, über Gottes Welt und unser Leben in dieser Welt zu lernen. Es lohnt sich, absolut. Und dann gibt es noch die vielen Nebensachen, die vielleicht weniger wichtig sind, aber sich dennoch lohnen in unserem Leben. Sport, kreativ sein, reisen, überhaupt die Schöpfung zu genießen. Wir könnten so viele Dinge aufzählen, die sich lohnen im Leben. Aber ein lohnenswertes Leben in Gottes Augen ist nicht nur die Ansammlung von lohnenswerten Dingen. Lasst mich das nochmal sagen. Ein lohnenswertes Leben in Gottes Augen ist nicht nur die Ansammlung von vielen lohnenswerten Dingen. Alles, was ich eben erwähnt habe, kann mich am Ende meines Lebens das Ziel verpassen lassen, wenn ich den grundlegenden Zweck meines Lebens verpasse. Lasst mich an dieser Stelle ein Wort, es gilt vielleicht nicht für alle, ich weiß, es gilt für mich, es gilt für manche von euch, lasst mich ein Wort an die unter uns richten, die sich Perfektionisten nennen würden. Ich wurde erst kürzlich von jemand anderem Perfektionist genannt, der mir sehr nahe steht, und es hat mich ins Nachdenken gebracht. Und ich weiß, manche von euch würden sich gleich intuitiv als Perfektionisten bezeichnen. Lass mich nur ganz kurz zu euch was sagen. Pass auf, wenn du in diese Kategorie Mensch gehörst, pass auf, dass dein Wunsch, alles recht und gut zu machen, dich nicht am eigentlichen Ziel vorbeigehen lässt. Pass auf, dass dein Wunsch, alles recht und gut zu machen, dich nicht am eigentlichen Ziel als Perfektionist, der du alles immer richtig machen willst, vorbeigehen lässt. Ich sitze in einem Boot mit dir, glaub mir. Okay, das war ein Wort an die Perfektionisten. Ihr wisst jetzt, was ich meine. Die große Frage, die wir uns stellen müssen, lautet also, was wird mich in der Ewigkeit, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, sagen lassen, es hat sich wirklich gelohnt? Was wird sich aus der Ewigkeitsperspektive, was lässt mich dann in die Zeit zurückschauen, um zu sagen, mein Leben hat sich gelohnt? Wir wollen uns diesen Mann Simeon anschauen, um dieser Frage nachzugehen. Schaut nochmal auf Vers 25. Lukas erwähnt als erstes über diesen Simeon, er ist gerecht und gottesfürchtig. Und dieses Wortpaar, ich glaube, das ist eine ganz gute Deutung dieses Wortpaars, lässt uns in zwei Richtungen blicken. In zwei Blickrichtungen. Einmal Gottesfurcht nach oben, er lebte vor Gott gerecht, also er lebte mit einer Gottesfurcht, er wusste, wer Gott ist, er liebte Gott, er wollte in seinen Wegen wandeln. Das ist der Blick nach oben, und dann gerecht. Er war gerecht, das heißt, er lebte in Gottes Geboten, das ist der Blick nach außen. Er führte sein Leben nach außen hin, nach Gottes Geboten. Es war der Blick nach oben zu Gott und dann nach außen zu seinem Nächsten. Er war gerecht und gottesfürchtig. Und wir lernen hier sehr schnell etwas darüber, eine Lektion, was ein lohnenswertes Leben auszeichnet. Die zwei wichtigsten Blickrichtungen in deinem Leben, wenn du morgens aufstehst, sind die zwei wichtigsten Blickrichtungen der Blick nach oben zu Gott und der Blick nach außen zu deinem Nächsten. Der vertikale Blick und der horizontale Blick. Simeon fürchtete Gott und er handelte nach seinen Geboten. Und je länger ich darüber nachdenke, desto genialer finde ich es, wenn ich an diese Antwort von Jesus nachdenke. Wenn ich an die Antwort von Jesus denke, die er gegeben hat, als er mal gefragt wurde, was ist das Wichtigste oder das Größte aller Gebote? Und es ist klipp und klar für Jesus, was die richtige Antwort ist. Es ist, liebe Gott und liebe deine Nächsten. Er sagt, das ist das ganze Gesetz und die Propheten. Er fasst es alles zusammen. Das Wesentliche ist, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Wir leben in einer Zeit, die uns andauernd ermutigt, nicht zuerst nach oben, vielleicht überhaupt nicht nach oben zu schauen, und auch nicht zuerst nach außen zu schauen zu unserem Nächsten, sondern wohin schauen wir? Nach innen. Wir schauen zuerst nach innen. Das zeigt sich dann in vielen Slogans, die ich alle hätte irgendwie zusammenwürfeln können. Wir lesen sie auf Einkaufstüten und in Social Media und in Liedern und all diesen Orten, wo wir Populärkultur begegnen, die uns doch alle irgendwie im Griff hält. Glaub an dich, hör auf dein Herz, wie ich es einmal auf einer Einkaufstüte gelesen habe. Put yourself first. Okay, das ist wirklich in your face. So lautet die Botschaft, glaub an dich, hör auf dein Herz. Das ist die Botschaft, mit der wir uns heutzutage aufhalten. Aber Gottes Maßstab für ein wirklich erfülltes Leben ist erschreckend anders. Es geht eben nicht darum, dass ich selbst, mein innerstes Selbst, mein primärer Orientierungspunkt ist im Leben, sondern dass mein ganzes Dasein durch die Liebe und die Anbetung und das herzliche Vertrauen auf meinen Schöpfergott eingehüllt sein soll. Dass das die fundamentale Blickrichtung in meinem Leben sein soll. und dann in einem nächsten Schritt auf Gottes Ebenbild. Wo hat sich Gott in dieser Schöpfung am klarsten gezeigt? In meinem Nächsten, in meinem Mitmenschen. Es gibt nur ein Ebenbild Gottes in Gottes Schöpfung und das ist der Mensch. Also das sind die zwei fundamentalen Blickrichtungen. Und Simeon hat es verstanden, worum es in Gottes Gesetz ging. Sein Leben dreht sich nicht um sich selbst. Es ist eine wirkliche Freiheit. Und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist eine wirkliche Freiheit, wenn ich nicht für mich selbst leben muss. Denn wenn ich für mich selbst leben muss, dann ist mein innerstes Ich der Herr, der mich ganz in seinen Händen hält. Aber Gott ist ein besserer Herr, als ich es bin. Also Simeon ist nicht nur gerecht und gottesfürchtig, wir sehen auch ein drittes. Er wartet auch auf den Trost Israels. Und das ist eine wunderbare Redewendung. Ich glaube, wir lesen sie nur hier, überhaupt im Neuen Testament. Er wartet auf den Trost Israels. Später sehen wir bei Hannah, sie spricht zu denen, die auf die Erlösung Israels oder Jerusalems warten. Es spricht von demselben Konzept. Es ist die große Erwartung und zu Jesu Tagen im Volk Israels auf Gottes mächtige Befreiungstat an seinem Volk. Ich weiß, viele von euch, die meisten von euch haben jetzt schon einige Predigten über das Lukas-Evangelium hier gehört und ihr habt es langsam verstanden, vor allem im ersten Kapitel sehen wir, dass einer der Stränge, der sich durch das ganze Lukas-Evangelium hindurchzieht, ist Verheißung und Erfüllung. Wir sehen immer wieder Verheißung und Erfüllung von Gottes Wort. Israel wartete auf einen Erlöser, auf Gottes kommenden Trost und seine Herrschaft. Und Lukas zeigt uns das Kommen Jesu als Erfüllung dieser Hoffnung. Es ist wie so ein Luftballon, den wir immer mehr aufblasen, bis er dann irgendwann zu dem Punkt kommt, wo er platzt und dann ist der Messias da. Deswegen ist dieses Motiv Verheißung und Erfüllung so grundlegend. Aber Simeon ist nicht nur einer im Gottesvolk, der mit anderen auf diesen Trost wartet, sondern lesen was besonders von ihm gilt in Vers 26. Ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen werde, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Also Simeon musste nicht darum bangen, dass er es nicht erreichen würde, diesen Trost zu empfangen, sondern er war privilegiert. Gott hat ihm gesagt, in deiner Lebenszeit mache ich alles das wahr, was ich meinem Volk seit Jahrhunderten angekündigt habe. Alles das, was wir vor allem bei Jesaja lesen, diese grandiosen Verheißungen. Du wirst es sehen. Du wirst das Heil, das ich bringe, sehen. Es ist so, als hätte Gott ihm eine Bucketlist geschrieben. Also er hat ihm eine Bucketlist geschrieben und ihm gesagt, du wirst es abhaken können. Du wirst dieses Ziel erreichen. Wir sagen manchmal, und ich glaube, das ist ein sehr guter Ausdruck, ich glaube, es ist sehr realistisch, Vorfreude ist die beste Freude. Vorfreude ist die beste Freude und es ist oft so, dass Vorfreude vor allem dann gut funktioniert in unserem Leben, vor allem dann sehr wirksam ist, wenn wir wissen, dass das, worauf wir uns freuen, auch wirklich eintrifft. Also, dass es nicht nur ein Hoffen ist, ich habe keine Vorfreude auf was, was irgendwie vage ist und vielleicht eintreffen wird, sondern wenn ich weiß, morgen freue ich mich auf X, dann ist es wirkliche Vorfreude. Ich habe es konkret als mein Ziel vor mir. So muss es auch mit Simeon gewesen sein. Er wusste, worauf er sich freuen kann. Bevor wir uns dann diese Begegnung, wo seine Vorfreude realisiert wird sozusagen, in wahrer Freude, bevor wir uns dem widmen, müssen wir noch ein weiteres feststellen. Und das ist, dass der Heilige Geist auf ihm war. Er kommt im Heiligen Geist in den Tempel. Wir lesen im Alten Testament immer nur vereinzelt vom Heiligen Geist und wie mit anderen Dingen in der Bibel ist es so, im Alten Testament wird es irgendwie schattenhaft angezeigt, wo der Heilige Geist sehr wohl präsent ist im Alten Testament, aber dann im Neuen Testament füllt sich das Bild auf einmal aus. Und wir sehen im Neuen Testament, aha, was ist die Identität, was ist das Werk des Heiligen Geistes. Und im Alten Testament ist es so, wenn wir dann an das Buch Jesaja kommen, auf einmal kommt der Heilige Geist sehr viel klarer zutage. Und mit wem ist er assoziiert? Mit dem Messias, mit dem kommenden Gesandten Gottes. Gottes zukünftige Erlösung durch seinen kommenden König ist assoziiert mit dem Heiligen Geist. Und wir lernen hier noch einmal diese wichtige Lektion. Der Heilige Geist ist immer aufs Engste identifiziert mit Christus selbst. Es ist Christi Geist. Es ist ein wunderbares Bild. Simeon wird durch den Geist in den Tempel geführt. Und was findet er im Tempel? Jesus. Der Heilige Geist führt zu Jesus. Und durch Gottes Führung fügt es sich so, dass Simeon an jenem Tag Josef und Maria und das Kind Jesus trifft. Dann nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Was ein wirklich gutes Leben ausmacht, sehen wir daran, was einen guten Tod ausmacht. Ein gutes Leben erkennen wir daran, was ein guter Tod ist. Simeon hatte in sehnsuchtvollem Warten gelebt, dass Gott sein Volk trösten wird. Er lebte mit Gottes Verheißung. Sein Blick war in die richtige Richtung gewandt. Sein Blick ging nach oben und dann nach außen in treuem Dienst durch Gottes Gebote. Und dennoch sehen wir, dass das nicht alles war. Denn hier sehen wir, worauf es als Krönung eines lohnenswerten Lebens wirklich ankommt. Hier ist die Krönung eines lohnenswerten Lebens. Es ist nicht nur Liebe für Gott und meinen Nächsten sozusagen im abstrakten Sinne, macht es zu deinem Lebensprinzip, oh ja, ich liebe Gott und ich liebe meinen Nächsten, so als irgendwie, als Formel, die wir irgendwie auf unser Leben aufstülpen könnten. Nein, es geht darum, dass wir Gottes Heil kennen. Dass wir Gottes Heil kennen. Und was ist dieses Heil oder auch Rettung? Selbe Wort im Neuen Testament. Heil, Rettung, Seligsein. Was ist dieses Seligsein? Und die Antwort ist der Säugling, der in Simeons Armen liegt. Es ist eine Person. Es ist Jesus selbst. Schaut nochmal, was er sagt. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Meine Augen haben deine Rettung gesehen. Und was ist das, was Simeon sieht? Er sieht das Kind, er sieht Jesus. Jesus zu sehen, war Simeon genug, um beruhigt sterben zu können. Er konnte sterben, er konnte sagen, Gott, du kannst mich jetzt entlassen. Das ist dieses interessante Bild, also vielleicht im Sinne von, dass er der war, der einen Dienst des Wartens hatte und jetzt, Gott ist sein Herr, der ihn jetzt aus diesem Dienst entlässt. Er hat gewartet, er hat treu gewartet darauf, dass er Jesus sieht und jetzt kann er entlassen werden. Er hat seine Aufgabe erfüllt, er hat sein Ziel erreicht. Jesus zu sehen, war es, was ihm genügte. So als hätte er nur diese eine Sache auf seiner Bucketliste. Simeons Rolle war natürlich eine außergewöhnliche, die wir nicht einfach wiederholen können, das ist klar. Aber Jesus selbst gibt dir heute eine ebenso unfassbare und großartige Aussicht. Und vielleicht ist sie noch viel besser, wenn wir Jesus mal hören in Johannes 11, 25, wo er sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Er wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und hier kommen wir an das Zentrum und den Ankerpunkt eines Lebens, das sich wirklich lohnt. Dass nämlich mein Leben gar nicht mein Leben ist, dass ich mein Leben gar nicht selber irgendwie in der Hand habe und es auch nicht haben muss, sondern dass mein Leben Christus ist. Dass mein Leben Christus ist. Und wenn das der Fall ist für dich, dann erfüllt dein Leben den Maßstab Gottes für ein lohnenswertes Leben. Und dieser Maßstab zählt. Das ist der einzige Maßstab, der am Ende zählen wird. Erfüllt dein Leben Gottes Maßstab für ein lohnenswertes Leben. Und dieser Maßstab ist Christus. Und wir lernen hier über dieses Heil, das Simeon beschreibt, noch einige andere Dinge. Schaut mir auf den Text in Vers 30 und 31. Das Heil, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes, Israel. Hier kommen wir zu einem vorläufigen Höhepunkt der ganzen bisherigen Erzählung, denn für die, die aufmerksam mitgelesen haben, in Kapitel 1 haben wir immer wieder gesehen, das Heil für Israel naht sich. Das Heil für sein Volk, für Gottes auserwähltes Volk naht sich. Aber jetzt kommen wir an diese Stelle, die entscheidend ist, denn Simeon spricht hier nicht nur von Israel, sondern auch von den Völkern. Und Lukas ist gerade der Evangelist, in dem wir immer wieder den besonderen Fokus darauf sehen, es sind nicht nur Israeliten, die davon betroffen sind, sondern alle Völker. Alle Völker werden unter dieses Heil kommen und unter den Segen dieses Heils. Und das bringt Simeon hier deutlich zum Ausdruck. Im Angesicht aller Völker Das heißt, Jesus ist kein vorübergehender Nationalheld für Israel im ersten Jahrhundert, sondern er ist der Retter der Welt für alle Zeiten. Deswegen spricht Simeon hier von einem Licht zur Offenbarung für die Nationen. Und für alle die eine Bibel haben, ist jetzt der richtige Moment dazu zu greifen. Wir machen eine mini kurze Bibelarbeit. Geht mit mir also in eure Bibeln, für die eine Bibel parat haben. Weil dieses Bild Licht zur Offenbarung für die Nationen hat einen reichen alttestamentlichen Hintergrund und ich möchte, dass ihr in den Genuss dieses Hintergrunds kommt. Schlagt mit mir gemeinsam Jesaja Kapitel 49 Vers 6 auf, wo Gott spricht, Jesaja 49 Vers 6, wo Gott spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, und er spricht hier zu diesem Knecht, den wir immer wieder in Jesaja finden, der manchmal für das Volk steht, aber dann auch manchmal für den Messias. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. Das heißt, du sagst, es ist nicht genug, dass es nur für Israel ist. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen. Hier sehen wir das Licht, dass meine Rettung reicht bis an die Enden der Erde. Also hier sehen wir dieses Licht der Nation. Schlag nochmal ein paar Seiten weiter. Kapitel 52, Jesaja 52, Vers 10. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Also hier ist auch der Fokus auf Licht, aber auch auf Sehen, auf Wahrnehmen. Sehen ist natürlich mit Licht assoziiert. Also nicht nur Israel, sondern die ganze Welt, alle Völker sehen die Rettung Gottes. Und dann geht nochmal ins Neue Testament, Apostelgeschichte 26, da finden wir den Apostel Paulus in Apostelgeschichte ganz am Ende, Kapitel 26, Vers 18. Und er erzählt von seiner Berufungsgeschichte und seiner Bekehrungsgeschichte, die eng mit seiner Berufung verbunden ist. Und er fasst den Inhalt seiner Botschaft zusammen, eine wunderbare Zusammenfassung seines Dienstes. Vers 18, ihre Augen zu öffnen, also die Augen der Nationen, der Völker, der Heiden, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheilt sind. Und dann springt zu Vers 23, nochmal dieser Inhalt, dass der Christus leiden sollte, das ist seine Botschaft, dass er als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch all den Nationen. Es sind nur einige Ausschnitte, wir könnten hier noch sehr viel mehr auflisten, aber auch Paulus' ganze Botschaft ist hier mit Licht zusammengefasst, für Israel und für die Nationen. Ganz wichtiges Bild. Und ganz konkret bedeutet es für Paulus, die Auferstehung Jesu aus den Toten ist letztlich das Licht, das in die Finsternis der Welt scheint. Gottes Plan ist, dass Licht in die Finsternis kommt, dass der Tod besiegt wird, wo er die Herrschaft hat. Und die Bibel sagt klar, dass der Zustand unserer Welt, der Zustand der Welt, in der wir alle leben und unser Leben führen, der Zustand einer Finsternis ist. Dass unsere Welt in Finsternis liegt. Unser Land ist so reichlich gesättigt mit so vielen Dingen. Wir haben so vieles, dass uns auf tragische Weise sogar langweilig davon wird. Wir haben so viel, dass uns sogar langweilig davon wird. Und dabei verpassen die allermeisten unserer Zeitgenossen, die allermeisten Menschen, denen wir so über den Weg laufen, was Gott in Jesus einzigartig bewirkt hat. Wir scheinen eigentlich, wenn wir auf das lohnenswerte Leben nochmal schauen, mehr Wege als je zuvor zu haben, Lohn aus unserem Leben zu schlagen. Aber das menschliche Herz, und das ist entscheidend, das menschliche Herz hat sich nicht verändert. Das menschliche Herz hat sich nicht verändert und bleibt in dieser Finsternis, die die Bibel beschreibt, ohne das Licht Gottes in Christus. Aber wo diese Botschaft gehört wird, da breitet sich dieses Licht aus. Und nicht nur das, sondern es bewirkt auch noch mehr. Deswegen schaut nochmal zurück auf unseren Text, Vers 33. Maria und Josef wundern sich über Simeons Worte. Und er ist noch nicht fertig. Er segnet Maria dann in Vers 34 und macht dann eine wirklich profunde, eine tiefgreifende Vorhersage über Jesus. Er sagt, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Das bedeutet konkret, nicht alle werden die Freude, die Simeon empfängt oder erlebt, nicht nachahmen. Nicht alle werden sich über den Messias freuen. Viele werden an ihm zu Fall kommen, weil sie ihm widersprechen werden. Und das passt zum Lichtbild. Denn wenn wir nochmal an Licht denken, dann steht Licht natürlich für Trost, für Heilung. Aber es steht auch in der Bibel und generell für Zurechtweisung und Bloßstellung. In unserem Haus muss mit sehr großer Regelmäßigkeit unter dem Essenstisch gekehrt werden. Und jede Mahlzeit mit zwei kleinen Jungs ist immer wieder eine demütige Erinnerung daran, dass auch der beste Hausputz sehr vergänglich ist. Sehr, sehr vergänglich. Immer wieder muss geputzt werden. Und mit all dem Sonnenschein in den letzten Tagen, den wir in unserem Esszimmer und Wohnzimmer genießen können, habe ich letztens erst zu Emily gesagt, es macht das Putzen so viel effizienter, wenn die ganze Mittagssonne nach dem Mittagessen und alles Essen liegt unter dem Tisch. Und wenn die Sonne da reinleuchtet und es entblößt den ganzen Dreck, man kann viel besser putzen, so nützlich. Das macht Licht auch. Licht stellt bloß, wo der Schmutz ist, und so funktioniert es auch für unser geistliches Leben. Erst wenn Gott sein Licht in Jesus leuchten lässt, wird uns bewusst, wie viel Schmutz in uns ist. In Vers 3 und 35 heißt es, die vielen Überlegungen unserer Herzen werden offenbar. Gottes Licht entblößt unser Herz. Und Simeons warnende oder sehr nüchterne Vorhersage über Jesus erinnert uns auch daran, dass unsere Haltung zu Jesus wirklich aus unserem Herzen hervorbringt, was wirklich zählt. Wie du auf Jesus reagierst, zeigt, wie es um dich steht. Wir leben ja in einer Zeit, in der wir sehr viel Wert darauf legen, niemanden zu richten. Wir wollen niemanden zu schnell verurteilen. Wir sind sehr vorsichtig und da ist viel Gutes dabei. Aber die Bibel sagt sehr deutlich, wer Jesus ablehnt, zeigt, dass er auf der falschen Seite steht. Objektiv. Martin Luther hat einmal in sehr übertriebener Weise gesagt, wie es Luther so tut, es gibt nur eine einzige Sünde. Es gibt nur eine einzige Sünde, dass sie nicht an Christus glauben. Also, es ist eine sehr starke Übertreibung, aber es trifft den Punkt sehr gut. Wenn wir auf den Kern schauen, davon, was Sünde ist, dann ist doch die ultimative Sünde, Jesus abzulehnen. Das Heil, das Gott für die Völker bereitet hat, abzulehnen, ist unsere ultimative Sünde. An ihm entscheidet sich entweder unser Heil oder unser Fall. Wir sollten nicht überlesen, was Simeon selbst zu Maria sagt. Er sagt, auch ihr Herz wird durchdrungen werden. Und das ist ein Verweis darauf, dass Jesus durch dieses Schwertbild sehr deutlich Scheidung bringen wird. Ein Schwert scheidet, es entscheidet. Jesus entscheidet. Und diese Scheidung ist schmerzhaft. Wir werden entweder in diesem Leben, das wir jetzt von Gott einzigartig bekommen haben, die Kosten unserer Nachfolge zu tragen haben, wovon denen Jesus redet, oder aber im nächsten Leben die Kosten unserer Ablehnung von Jesus. Wir werden also entweder in diesem Leben die Kosten unserer Nachfolge tragen, oder im nächsten Leben die Kosten unserer Ablehnung von Jesus. Aber denk nur mal zurück an dieses Heil, von dem Simeon spricht, während er Jesus auf dem Arm hat. Was macht ein lohnenswertes Leben aus? Es ist Jesus, der mit diesem Licht in die Finsternis hineinkommt und auf schmerzhafte Weise diesen Schmutz bloßstellt, aber um es dann mit demselben Licht heil zu machen. Ihn zu kennen ist ein lohnenswertes Leben. Aber wir enden noch nicht hier. Wir wollen auch ganz kurz, sehr praktisch darauf schauen, was ein lohnenswertes Leben im Hier und Jetzt für dich heute und jetzt konkret aussieht. Und dazu schauen wir auf Hanna, wie ein lohnenswertes Leben aussieht. Auch Hanna war im Tempel, die an jenem Tag über Gott und in Jesus jubelte. Sie war eine Witwe, die entweder 84 Jahre alt ist oder sogar schon 84 Jahre lang Witwe war. Der Tempel wurde sozusagen zu ihrer zweiten oder eigentlich ersten Heimat. Sie war dort zu Hause und sie diente Gott unaufhörlich durch Fasten und Gebet. Und als sie dann von Jesus erfährt, erfüllt sich auch ihr großer Wunsch. Sie erzählt allen davon, sie hat die Erlösung Jerusalems gesehen. Sie ist sozusagen die weibliche Version von Simeon hier. Diese zwei Menschen, Simeon und Hannah, verbrachten ihr Leben mit Warten und Beten. Sie hielten ihren Blick darauf, was Gott tun würde. Das war die Hoffnung, die ihr Leben erhalten hat. Ich weiß, dass es unter uns sehr viele junge Leute gibt, aber egal, ob du Teenager bist, von denen wir hier sehr, sehr wenig haben heute Morgen, aber egal, ob du Teenager bist oder junger Erwachsener, von denen wir schon mehr haben, oder ob du in Rente bist und alles dazwischen, ganz egal, in welchem Alter du bist, jeder von euch muss sich ganz persönlich die Frage stellen, was Gott für dein Leben als lohnenswert erachtet. Deine Eltern, deine Freunde, deine Influencer, dein Ehepartner wird diese Frage für dich nicht beantworten können. Mit dieser Frage stehst du vor Gott. Am Ende wirst du für dein eigenes Leben verantwortlich sein. Und lass mich mit Hannah in diesen drei kurzen praktischen Punkten drei Dinge sagen, was für ein lebenswert und ein lohnenswertes Leben wirklich zählt. Erstens, gebrauche deine alleinstehende Zeit, um dein Leben völlig auf Gott auszurichten. Gebrauche deine alleinstehende, deine Single-Zeit, um dein Leben völlig auf Gott auszurichten. Hannah verbrachte die meiste Zeit ihres Lebens als Witwe. Aber sie machte großartigen Gebrauch davon. Dein Single-Sein ist dir geschenkt, nicht für dich selbst, sondern für Gott und deinen Nächsten. Wenn du jemals heiraten wirst, das sage ich immer wieder ganz gern, wenn du jemals heiraten wirst, ist die beste Vorbereitung darauf, jetzt ein Leben zu führen, das Christus zum Zentrum hat. Das ist der erste Punkt. Gebrauche deine alleinstehende Zeit, um dein Leben völlig auf Gott auszurichten. Zweitens, suche Gott im Gebet und klammere dich an sein Wort. Hannah wird in Ewigkeit nicht bereuen, Gott mit so viel Hingabe gedient zu haben. Frage ist, welche Tätigkeiten werden wir bereuen, weil wir sie besser für Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott verbracht hätten? Welche Dinge wirst du bereuen später, weil du sagst, ich hätte sie besser für Gemeinschaft mit Gott diese Zeit verbringen sollen? Das ist der zweite Punkt. Und drittens, lebe dein Leben rückwärtsgewandt. Als ich Emily kennengelernt habe, lasen wir zusammen ein Buch mit dem Titel Rückwärts leben. Und dieses Buch war eine wirkliche Weisheitskur für mich. Wir lernten damit darin so vieles. Und wir lernen in Hannah und Simeon als Gläubige kennen, die ein treues Leben hinter sich haben. Wir schauen auf ihr Leben zurück. Denke nicht, dass alles noch vor dir liegt, wenn du jung bist. Sondern stell dir lieber die Frage, was soll hinter mir liegen, wenn es morgen schon zu Ende gehen sollte? Schau nicht so sehr darauf, was noch vor dir liegt, sondern schau darauf, was, wenn es morgen für dich zu Ende geht, hinter dir liegen soll. Denn das richtet dich darauf aus, was das große Ende aller Dinge ist. Denk vom Ende her. Und dann lass dein Ende Christus sein. Lass unser aller Ende Christus sein, denn er macht unser Leben lohnenswert. Amen. Lass uns beten. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du uns unser Leben gegeben hast und wie zerbrechlich es ist, daran werden wir jeden Tag erinnert. Und deswegen beten wir heute Morgen, dass wir alle Karten auf Jesus setzen, dass wir alles, was wir haben, auf ihn setzen, weil wir wissen, er füllt unser Leben mit allem, was es lohnenswert macht. Möge das jeder von uns erreichen, in Jesu Namen. Amen.